Das Thema lautet die siebte Posaune der Offenbarung und die Entrückung der Gemeinde. Wir haben ja bei dieser Endzeitkonferenz schon einmal ein Referat gehört, wo die Vorentrückungslehre von der Bibel her hinterfragt wurde. Und ich möchte jetzt aber heute hauptsächlich mich mit der siebten Posaune beschäftigen, praktisch Fortsetzung dessen, was wir schon gehört haben über die zwei Zeugen im ersten Referat von mir. Und ich lese Offenbarung 11, Verse 15 bis 19. Wir dürfen auch gern aufschlagen, Offenbarung 11 ab Vers 15. Da steht zu lesen im Wort Gottes: Der siebte Engel posaunte. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sagten: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Gesicht und beteten Gott an. Und sagten: Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst. Und der du kommst, steht in den besten Übersetzungen nicht. Ich werde auch nachher erklären, warum nicht. Dass du deine große Macht angenommen hast und die Herrschaft angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten zu richten. Und deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, den Lohn zu geben. Und die zu verderben, die die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner, ein Erdbeben und ein schwerer Hagel. Ich möchte uns nochmal erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir sehen, wenn das Ende kommt, was alles geschehen wird aus deinem Wort. Und wir bitten dich, lass uns zur Schar derer gehören, die den Lohn bekommen. Und nicht zur Schar derer, die verstockt sind und auf Erden die Zornschalengerichte erleiden müssen. Ja, Herr, danke, dass du uns als bluterkaufte Schar aus der Welt herausgeliebt hast. Herr, bring uns hindurch in dieser Endzeit. Wir haben heute schon viel gehört. Stärke uns an Glauben und lass uns ein Licht sein, auch für die Verlorenen um uns her. Amen. Amen. Ich werde, wie gesagt, auf die Offenbarung eingehen und in dem Zusammenhang auch einiges über die Entrückung sagen. Zunächst einmal, wenn man von der siebten Posaune redet, fragt man sich natürlich auch, was die anderen sechs Posaunen sind. Die siebte ist ja die letzte, die sieben ist eine Vollkommenheitszahl, gerade auch in der Offenbarung immer wieder vorkommend, zusammengesetzt aus drei und vier, drei für die Dreieinigkeit Gottes und die vier für die vier Himmelsrichtungen, über die Gott allgegenwärtig herrscht. Und nun die ersten sechs Posaunen, die werden ja beschrieben ab Kapitel 8. Ganz kurzer Überblick. Und zwar gehen diese sieben Posaunen ja aus dem siebten Siegel hervor. Ich kann jetzt nicht alle Siegel, Posaunen, Donner und Zornschalen betrachten. Die Donner bleiben ja versiegelt, wie wir wissen. Es gibt also vier Gerichtsreihen, aber die Donner bleiben versiegelt. Aber aus dem siebten Siegel gehen die sieben Posaunen hervor. Und in Kapitel 8 ab Vers 6 wird das beschrieben. Das lese ich vor. Die ersten Siegel sind ja recht kurz hier zu lesen. Offenbarung 8 ab Vers 6. Dann machten sich die sieben Engel mit den sieben Posaunen bereit, um die Posaune zu blasen. Steht übrigens Salpings, das ist ein Signalinstrument, wie es auch im römischen Heer benutzt wurde. Es kann aber auch mit dem Schofarhorn identifiziert werden, das auch als Instrument für die Erscheinung Gottes, so wie hier vorne zu sehen, auch schon am Berg Sinai und bei anderen Gelegenheiten geblasen wurde, gerade in Israel. Können wir vielleicht nach dem Vortrag mal noch machen, das sind Spezialisten unter uns, die so etwas blasen können. Ich vermute auch unser musikalischer Leiter.
Ich habe nicht üben können.
Ja. Aber hinter dir sitzt ein Fachmann dafür. Ja, so begrüße ich auch unseren Bruder Thomas, ja. Und dann kommen die sieben Posaunen. Der erste Engel posaunte. Da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geworfen. und ein Drittel der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Also kosmische Gerichte, die hier über die Erde ergehen. Der zweite Engel posaunte, ich kann es nur ganz kurz sagen, ja. Da wurde etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer geworfen und ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Manche denken hier an einen Meteorit oder Vulkanausbruch oder wie auch immer, aber es ist einfach etwas, was Gott schickt auf seine Weise, in unvergleichlicher Art. Und die Folge, ein Drittel der Lebewesen im Meer starb und ein Drittel der Schiffe wurde vernichtet. Ist das unvorstellbar? Nein, wenn wir heute schon sehen, was allein die Fukushima-Katastrophe ausgelöst hat, wo man sagt, ganze Teile im Pazifik seien schon tot, ja, war jetzt auch zu lesen. Und dann sehen wir, wenn diese Gerichte kommen, was dann alles passieren kann. Dann der dritte Engel posaunte. Da fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf ein Drittel der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Der Name des Sterns heißt Wermut, also Bitterkeit. Und ein Drittel der Gewässer wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Auch das erinnert an solche Dinge, vielleicht Meteoriten oder radioaktive Verseuchung oder wie auch immer. Wir wollen jetzt nicht in konkrete Deutungen gehen. Jedenfalls hier ein Drittel der Gewässer, während dann bei den Zornschalengerichten dann die gesamte Schöpfung so betroffen ist. Nicht mehr nur ein Drittel, ist viel weiter ausgedehnt. Deshalb kann ich diese Gerichtszeilen auch nicht in eins setzen, wie es manche machen, sondern die gehen auseinander hervor in fortlaufender Steigerung. Das ist meine Sicht. Der vierte Engel posaunte. Da wurde ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne geschlagen, sodass ein Drittel von ihnen verfinstert wurde und es ein Drittel des Tages nicht hell wurde und bei Nacht ebenso. Immer ein Drittel, ist auffallend. Und ich schaute, da hörte ich einen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, der sagte mit lauter Stimme, wehe, 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 so dreimal, denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch posaunen sollen. Und dann kommt die fünfte Posaune, das kann ich jetzt nicht alles lesen. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und ihm wurde der Schlüssel zum Schacht des Abgrunds gegeben. Und da kommen dann Heuschrecken hervor, aber ganz besondere, die Menschen schädigen, aber das Gras nicht antasten. Und daraus geht hervor, dass es ein Bild ist für dämonische Mächte. Denn normale Heuschrecken würden sich auf das Gras, auf alles Grüne stürzen, aber diese tasten nur die Menschen an. Und zwar die, die nicht versiegelt sind mit dem Siegel Gottes an ihren Stirnen, Vers 4. Ganz klar, dass das nur dämonische Mächte sein können, weil nur Satan nur Macht über solche hat, die nicht vom Lamm Jesus Christus erkauft sind und sich ihm anvertraut haben. Und sie sollen die Menschen quälen 5 Monate lang. Menschen werden den Tod suchen und nicht finden. Und dann werden diese beschrieben, diese Heuschrecken. Da möchte ich jetzt nicht eingehen, aber dann kommt die 6. Posaune und da wird jetzt dieser große Krieg beschrieben. Wie ein Weltkrieg, kann man auch sagen, in Abvers 13, Offenbarung 9, 13 folgende. Und Vers 14 heißt es, lass die 4 Engel los, die am großen Wasserstrom Euphrat gebunden sind. Das ist das Gebiet Babylon, heute Irak-Iran-Gebiet. Babylon gegen Israel, das ist immer die Konstellation, die Konfrontation, die gerade am Ende sich wieder zuspitzen wird. Und die 4 Engel wurden gelöst, die bereit waren für die Stunde, den Tag, den Monat und das Jahr ein Drittel der Menschen zu töten. Und dann dieses Heer mit 200 Millionen, wenn man die Zahl wörtlich jetzt nimmt. Da heißt es 2 × 10.000 × 10.000. Das ist an sich die größte Zahl, die es damals gab in der Zählweise, also ein sehr großes Heer. Manche deuten es auch wörtlich und das würde auf ein Heer von Chinesen und Russen und so weiter passen. Die können so große Heere zusammenbekommen. Vom Osten oder Nordosten herkommend gegen Israel. Und dann werden sie beschrieben, so wie Panzer, kann man sich das vorstellen. Ja, aus ihren Mäulern kam Schwefel, die Macht liegt in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Vielleicht hat hier Johannes die heutigen Waffensysteme gesehen, die er aber mit diesen Bildern beschrieben hat. Da sehen es auch manche Ausleger, würde ich auch so sehen. Und es ist also ein Krieg hier beschrieben mit Waffensystemen, Panzern und so weiter. Aber dann das Erschütternde und deshalb muss auch die 7. Posaune kommen, der wir uns jetzt nähern, wo dann die Zeit vollendet ist, wo keine Frist mehr sein wird, wo Gott sein Ende ausführt. Und zwar deshalb, weil Folgendes geschieht in Offenbarung 9, Vers 20 und 21. Da steht nämlich, und die übrigen Menschen, die von diesen Plagen nicht getötet wurden, kehrten von den Werken ihrer Hände nicht um, taten nicht Buße, indem sie die Dämonen und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen weiterhin anbeteten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie kehrten auch nicht um von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihren Diebstählen. Sie haben genauso weiter oder werden genauso weiter sündigen. Das ist eine prophetische Vergangenheitsform. Ja, ist natürlich auf die Zukunft bezogen. Es ist gemeint, sie werden nicht umkehren davon. Und nun nähern wir uns der siebten Posaune. Aber die kommt auch bereits schon in Kapitel 10 vor. Deshalb dieser Exkurs nochmal zurück zu den anderen Posaunen. In Kapitel 10 steht nämlich etwas sehr Interessantes, und das ist auch schon das Geheimnis der Entrückung. Weshalb ich persönlich sehr überzeugt bin, dass die Entrückung mit der siebten Posaune zusammenhängt, auch wenn das viele verdrängen wollen, die das irgendwo anders datieren möchten. Und zwar schon in Kapitel 10 lesen wir über diesen Engel, der über dem Meer und über der Erde steht, der hat also alles, praktisch die Herrschaft über alles im Namen Jesu beansprucht. Er steht auf dem Meer und auf der Erde. Da kommen erstmal die sieben Donner, die versiegelt bleiben. Und dann heißt es in Kapitel 10 ab Vers 5, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, hob seine Hand zum Himmel auf und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist, dass es jetzt keinen Zeitaufschub mehr geben soll. So wird bei mir sehr treffend übersetzt. Keine Frist mehr. Die Zeit, ja, es kommt jetzt zum Ende. Die Zeit der Vollendung ist jetzt angebrochen. Nachdem die Menschen weiterhin so verstockt sind, kommt jetzt die siebte Posaune oder das siebte Schofarhorn, wie man es auch jetzt übersetzen will. Und dann Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat. Ja, und jetzt haben wir ja gelesen schon in Kapitel 11, was da steht über die siebte Posaune. Und das wollen wir jetzt betrachten. Was heißt, das Geheimnis wird jetzt vollendet? Es ist keine Frist mehr. Meines Erachtens, um es gleich vorwegzunehmen, um euch jetzt nicht auf die Folter zu spannen, ist es so, dass es dann so sein wird, dass die Gemeinde entrückt wird, den Knechten, den Heiligen wird, und den Großen und den Kleinen wird der Lohn gegeben, das Preisgericht nach 1. Korinther 3, ich werde es noch ausführen, und der Zorn ergeht über die Menschheit, die auf der Erde zurückbleibt. Die Zornschalen, die ganz heftigsten aller Gerichte, werden dann über die unbußfertige Menschheit ausgegossen. Aber da, weil das dann so schrecklich ist, wird die Gemeinde mitten aus der Trübsal herausgenommen. Offenbarung 11, Vers 15, Vers für Vers. Der siebte Engel posaunte. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sagten, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibel ist eine Einheit, liebe Geschwister. Ich werde, so Gott will, im Oktober hier eine Bibelwoche über den Propheten Daniel halten, Vers für Vers. Da werde ich dann ausführlicher darauf eingehen, so der Herr will und wir leben, auch auf die vier Weltreiche, Daniel 2. Die werden auch in Daniel 7 dann wieder beschrieben, in Form von vier Tieren, Bestien, Panther, Löwe, Bär und dieses schreckliche Tier. Ja, und wir wissen ja, dass diese vier Weltreiche auch in Form dieser Statue bei Nebukadnezar in seinem Traum erschienen, dass das vier Reiche sind zunächst einmal. Und zwar das goldene Haupt, das bei der Statue ist das babylonische Reich, der silberne Brustteil, das medopersische Reich mit zwei Armen, Meder und Perser. Dann der Lendenbereich, das griechische Reich, Alexanders des Großen und seiner Nachfolger. Und dann die Beine, das römische Reich, wobei dann die Zehen oder die Füße, der untere Teil aus Ton und Eisen gemischt ist. Das römische Reich ist untergegangen und wieder auferstanden. Das weströmische Reich im 5. Jahrhundert, das oströmische im 15. Jahrhundert. Und es ist wieder auferstanden am 1. Dezember 2009. Und wir alle leben darin, ohne es vielleicht zu wissen, im wiedererstandenen römischen Reich. Es heißt ja über über dieses Tier. Es war, es ist nicht und wird wieder sein, beziehungsweise das Reich, Offenbarung 17. Und auch die tödliche Wunde, die heilt, kann so gedeutet werden. Ja, ich bin da vorsichtig, aber wir wollen es einfach mal so stehen lassen. Und was ist da geschehen? Im Dezember 2009, da wurden die Verträge unterzeichnet, die das neue Europa, die Europäische Union, endgültig begründet haben. Lissabonner Reformvertrag nennt sich es momentan, ohne Gott, mit der Bejubelung des Menschen. Es geht um den Menschen, der sich verwirklicht, der absolute Humanismus. Man konnte nur hineinschreiben, die religiösen, kulturellen und humanistischen Werte, aber ohne Gott und ohne christlichen Glauben und der Religion kann alles gefasst werden, außer der lebendige christliche Glaube. Weil christlicher Glaube, lebendiger christlicher Glaube ist keine Religion, sondern alles andere sind Religionen, bis hin zum Satanismus. Religion ist ein Versuch des Menschen, sich selber einen Erlösungsweg zu erdenken. Und der lebendige Gott hat sich aber geoffenbart und wir antworten mit einer lebendigen Vertrauensbeziehung. Das ist kein Selbsterlösungsversuch wie in allen Religionen. Ja? Insofern kommt der christliche Glaube überhaupt nicht vor in diesem europäischen Reformvertrag. Verfassung konnte man es ja nicht nennen, weil die Franzosen und Niederländer dagegen gestimmt hatten und damit sie nicht mehr abstimmen mussten, hat man es dann einfach in Reformvertrag umbenannt. Während die Iren, die mussten dann so lange abstimmen, bis sie auch dafür gestimmt haben, damit die Iren sich nicht mehr irren sollten, nach Meinung der Herrschenden. Ja, so sieht diese Demokratie aus in der Europäischen Union. Wir haben also die Beschreibung dieser vier Weltreiche. Wir leben im wiedererstandenen Römischen Reich. Aber auch dieses Reich, in dem aus dem der Antichrist hervorgehen wird und die Weltherrschaft ergreifen wird, auch durch das Geldsystem, wie wir heute Mittag gehört haben, durch die Mächtigen hinter den Kulissen, dieses neue Römische Reich wird auch keinen ewigen Bestand haben. In Daniel 2 wird beschrieben, wie alle diese Weltreiche untergehen werden. Wer wird sie besiegen? Unser Herr Jesus Christus. Es heißt in Daniel 2, 34 folgende: Da, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild, dieses Standbild, dieser Koloss des Humanismus, ja, mit diesen Reichen, das Standbild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Jetzt mal ganz aktuelle Frage. Diese Füße in diesem neuerstandenen Römischen Reich, sie sind miteinander verbunden, aber sie halten nicht miteinander. Gibt es da vielleicht so eine aktuelle Sicht, was heute so geschieht mit dem neuen Europa? Sie sind zwar miteinander verbunden, aber sie halten nicht aneinander. Merkt ihr was? Wir haben hier Nordstaaten und Südstaaten und die sind so unterschiedlich, allein schon rein wirtschaftlich, dass das nicht wirklich zusammenhält. Es wird künstlich durch Rettungsschirme, durch Unterstützungsmaßnahmen jeder Art künstlich am Leben erhalten, damit es ja nicht auseinanderbricht. Hochaktuell, ja, gerade der Prophet Daniel. Deshalb, ich habe mich mit Freuden bereite ich mich vor auf diese Bibelwoche Prophet Daniel. Also das ist wirklich sehr aktuell, diese Frage. Ich kann das jetzt nur erwähnen hier. Aber dieser Stein hat sich losgerissen, an den Füßen es getroffen und zermalmt. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Also alle diese Reiche sind vergangen dann. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen. So vergänglich ist menschlicher Hochmut, menschliche Macht. Und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das Reich des Messias Jesus Christus. Und er wird von Jerusalem aus regieren, Jesaja 2, und die Völker werden zum Zion pilgern. Ja, das ist wunderbar, was hier prophezeit ist. Und es heißt dann in Daniel 2, 44 folgende noch: Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Nicht untergehen wird. Unterschied zu allen anderen. Dieser Nebukadnezar, der als heidnischer Herrscher in Babylon diesen Traum empfangen hatte, hat er richtig gehandelt? Hat er dem Gott des Himmels wirklich die Ehre gegeben? In gewissem Rahmen, ja, aber er hat sich nicht wirklich bekehrt. Denn seine Taten sprechen dagegen. Was hat er gemacht? Er hat ein Standbild errichten lassen, genau aus seinem Traum. entweder von sich selber oder von seinem Götzen Marduk oder wem auch immer, aber so ein Standbild, das vor dem jeder sich niederwerfen musste, und wer sich nicht niedergeworfen hat, sollte in den Feuerofen geworfen werden. Wir kennen das, ja, die drei Freunde Daniels, sie wurden wunderbar bewahrt in diesem Ofen. Aber er hat hier einen Götzen draus gemacht. Den Traum, den ihm Gott geschenkt hat, umgedeutet zu einer Götzenverehrung. Wie traurig, wenn Menschen so mit der Offenbarung Gottes umgehen und sie ins Gegenteil verkehren. Wie oft hat Gott Erziehungswege, bis wir etwas dazulernen, auch in unserem Leben. Ja? Und wie oberflächlich sind wir manchmal. Er musste dann sogar Gras fressen, wie die Tiere sich erniedrigen, als er dann hochmütig wurde, bis er dann zur Umkehr fand. Ob er sich wirklich bekehrt hat, wissen wir nicht, aber seine Gotteserkenntnis wurde immer größer, je weiter wir den Daniel lesen, ja, jedes Mal etwas mehr Erkenntnis. Die Utopie des Humanismus, liebe Geschwister, das ist die größte Gefahr lebendigen christlichen Glaubens, weil der Humanismus, die Verherrlichung des guten Menschen in Anführungsstrichen, dem biblischen Glauben so ähnlich sieht. Wir wollen ja auch das Gute, aber nur Gott ist gut, und wer Gott ausklammert, kann nicht wirklich die Welt verbessern, ja, wie man so denkt ohne Gott. Denn der Egoismus, die Sünde, nennt es die Bibel, alles dieses kommt immer wieder hervor. Die falsche Einheit schreitet mit Riesenschritten voran. Ich erinnere an UNO, Europäische Union und so weiter. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, wer ohne Gott auf Erden den Himmel errichten will, was wird er tun? Der wird der Hölle den Weg bereiten. Nämlich der Hölle hier schon auf Erden. Das gibt es auch in gewisser Weise symbolisch. Die wirkliche Hölle in Ewigkeit für die Verdammten, nicht Erlösten. Aber wer hier schon ohne Gott auf Erden den Himmel errichten will, der wird der Hölle den Weg bereiten. Und jedes humanistisch geprägte Reich oder diktatorische System ohne Gott mündet letztendlich in die Hölle auf Erden. Ob es große Menschheitsziele jeder Art sind, ob rot, ob braun oder lila, sehr modern, ich habe gestern Abend darüber gesprochen, dieser grün-rote Bildungsplan, der alle unsere Kinder umerziehen soll, zu gefügigen Vasallen eines Einheitsmenschensystems. Ja, deshalb müssen wir uns wehren gegen diesen Bildungsplan, unsere Kinder schützen. Auch wenn wir wissen, dass Dinge kommen müssen, aber wir sollen beten, dass wir nicht verführt werden und auch vor allem die Kinder nicht, denen ja die Zukunft noch gehört, die hineinwachsen in diese Endzeit. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Nun, wir müssen aber weitergehen in Vers 16. Offenbarung 11, Vers 16. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. 24 Älteste, nach meiner Meinung, gibt es ja auch verschiedene Ansichten, ist es nicht die Gemeinde, die hier schon im Himmel ist, das ist eine Falschauslegung in Offenbarung 4 und 5, sondern es sind wirklich die 12 Apostel, ja, außer Judas, eben andere Apostel noch, vielleicht Paulus oder ein anderer, also 12 Repräsentanten des Neuen Bundes und 12 Vertreter der Stämme des Alten Bundes. Und da steht nichts, dass das jetzt alle Heiligen aller Zeiten sind. Es sind einfach 24 Älteste, die hier sind. Man kann nicht hineindeuten, dass da jetzt die ganze Gemeinde mit eingeschlossen sei. Und diese 24 Ältesten, die fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Der Apostel Johannes, er war ein Mensch, der sehr große Erkenntnis hatte, der auch als der Jünger, den Jesus liebte, bezeichnet wird. Aber auch er hat an ein, zwei Stellen Dinge gemacht, die nicht richtig waren. Es wird über jeden beschrieben in der Bibel, außer über den Herrn Jesus selber, dass sie auch versagt haben. Auch bei Johannes, da gibt es auch zwei Dinge. Einmal wollten er und Jakobus eine Stelle einnehmen zur Rechten und Linken des Herrn Jesus. Ja, dieser gewisse Stolz war sicherlich Sünde. Und dann gibt es auch die andere Sache, wo er vor dem Engel niederfallen wollte, der ihm die großen Geheimnisse geoffenbart hat. Und der Engel hat gesagt, tue es nicht, bete Gott allein an. Und auch hier diese 24 Ältesten, sie beteten Gott an und niemand anderes. Nicht die Engel, niemand anders. Und sie fielen auch nicht auf den Rücken. Ich möchte es ja auch mal wieder erwähnen, weil das heute so verbreitet ist, auf den Rücken fallen und dann in Trance-Zustände kommen, hypnotische Zustände und dann irgendwelche Laute lallen, wie die Medizinmänner in Afrika. Daher kommt es ja auch. Nein, sie fielen auf ihr Angesicht. 1. Korinther 14, 25 steht ganz klar, wer vor Gott Buße tut, der neigt sich auf sein Angesicht und betet Gott an. Aktiv, bewusst. Wer dagegen von einem falschen Geist erfasst wird, der fällt besinnungslos, wehrlos auf den Rücken, wird erschlagen im Geist. Und es gibt es in allen heidnischen Religionen, genauso wie in manchen pseudocharismatischen Kreisen, dass dann ein ekstatisches Gestammel kommt und ein Zucken wie bei Schlangen, also abstoßende Dinge, die eindeutig dämonischen Ursprungs sind, und ein Mensch nicht mehr die Kontrolle über sich hat. Während Gott sagt, dass wir nüchtern und wachsam sein sollen, in seinem Wort, und uns nicht in hypnotische Zustände versenken lassen dürfen. In Jesaja 28, Vers 13 wird dieses Gelalle und das Rücklingsfallen geradezu als Zeichen des Gerichts bezeichnet. Jesaja 28, Vers 13, könnt ihr das nachlesen. Ein wichtiges Kriterium zur Geisterunterscheidung. Also auch hier, sie fielen auf ihr Angesicht und auf keinen Fall auf den Rücken. Das wäre eine unmögliche Vorstellung, wenn man sich im Hofstaat Gottes vorstellt, sie da auf den Rücken fallen und dann sah irgendwie so. Nein, sie verneigen sich anbetend vor dem Herrn. Weil wenn man auf den Rücken fällt, wird die Blöße, das Geschlechtsteil, aufgedeckt. Und auch wenn man angezogen ist, aber symbolisch. Und das soll nicht sein vor dem Herrn. Ja. Bei manchen Frauen dann auch wirklich, wenn sie kurze Röcke dabei anhaben und wie auch immer. Ja, und das kann niemals Gott gefallen, wenn jemand sich so dann äußert oder bewegt. Nun, der nächste Vers. Und sie sagten, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst und der du kommst, steht in manchen Übersetzungen, weil das immer wieder so formuliert wurde, aber an der Stelle, in den ursprünglichsten Übersetzungen ist es weggelassen, so verstehe ich das, weil nämlich jetzt alles gekommen ist, es ist jetzt erfüllt. Es gibt keine Zukunft mehr, die noch kommen müsste. Jetzt ist es zur Vollendung gekommen. Dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Gott ist jetzt gekommen. Er kommt nicht mehr zukünftig. Jetzt ist es erfüllt. Der Zeitpunkt der Entrückung ist da. Und er tritt jetzt die Herrschaft an. Und wie sieht das jetzt aus? Hier ist ganz wichtig jetzt der Vers 18. Da steht, die Völker sind zornig geworden. Ja, über diese Plagen, sie lästern und sie bekehren sich nicht. Sie haben Zorn gegen Gott, anstatt sich zu bekehren. Wir haben es gehört. Ja, beim 5. und 6. Posaune, wo diese Plagen immer schlimmer werden. Sie taten dennoch nicht Buße. Aber die Antwort Gottes ist, dass auch Gott zornig wird über die Menschen, die sich nicht bekehren. Irgendwann ist Gottes Geduld zu Ende. Es ist ein geduldiger und gnädiger Gott. Und jetzt ist doch Gnadenzeit, dass der Herr noch nicht gekommen ist, ja, und immer noch Zeit zur Evangelisation schenkt. Das ist Gnadenzeit. Aber irgendwann ist diese Geduld Gottes zu Ende. Und jetzt ist auch die Zeit gekommen, so steht hier, die Toten zu richten, das Gericht über die Verstorbenen, und deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, den Lohn zu geben und die zu verderben, die Erde verderben. Es sind also verschiedene Gruppen. Ich hoffe, ihr versteht es auch. Ja, die Knechte bekommen den Lohn. Wie bekommen sie den? Indem sie zum Herrn gehen und aus den Gerichten herausgenommen werden. Es kommt das Preisgericht nach 1. Korinther 3, die Belohnung der Heiligen, der Knechte, der Propheten, der Kleinen und Großen, die ganze Gemeinde aus altem und neuem Bund, alle Erlösten kommen zum Herrn. Die im alten Bund sind sowieso schon gestorben, ja, aber auch sie, die Verstorbenen, bekommen den Lohn und die, die dann noch leben, werden entrückt. Die Liste ganz durchgegangen, ist jetzt hier vorne gelandet. Ja, nebenbei. Hier war sie. Gut. Die kommt jetzt davon hin. Okay, nur nebenbei. Jedenfalls, die Knechte bekommen den Lohn, aber es werden die verderben, die Erde verderben. Über die ergehen jetzt die Zornschalengerichte. Und das möchte ich jetzt etwas ausführlicher darstellen. Und da gehe ich jetzt erstmal etwas grundsätzlicher auf die Frage der Entrückung ein. Auf die Frage der Entrückung. Es gibt ja verschiedene Ansichten darüber. Ich sage es jetzt erstmal mit den Fachworten: der Prätribulationismus, der Posttribulationismus, der Mittribulationismus, die Partial Rapture, der Pre-Wrath Rapture und den Amillenniarismus. Alles klar, nicht? Also der Prätribulatio ist die Drangsal, lateinisch, und Prä heißt vor der Drangsal. Das ist also die Vorentrückungslehre. Die Entrückung vor der Drangsal sagt also, dass die Entrückung der Gemeinde spätestens 7 Jahre vor dem zweiten Kommen Jesu stattfindet. Also auf jeden Fall vor der Trübsalzeit, vor dem Antichristen, vor dem Mahlzeichen, dass wir das alles nicht mehr erleben müssten. Ein wunderschöner Wunschtraum, ja, ich würde mir das auch wünschen. Hätte nichts dagegen, aber ich kann es nicht lehren, weil ich denke, wenn wir doch hineinkommen in die Drangsal, dann muss man vorbereitet sein, dass man auf keinen Fall sich ein Mahlzeichen aufprägen lässt. Dass man sich auf keinen Fall dem antichristlichen System unterwirft. Dass man auf keinen Fall Jesus verleugnet. Die zweite Lehre ist die Nachentrückungslehre. Sie lehrt, dass man praktisch durch die ganze Drangsal, und von Daniel 9, 27 gehen wir von der 70. Jahrwoche aus, also 7 Jahre, die aufgeteilt ist in 2 Hälften, jeweils 3,5 Seiten, dass man durch diese ganzen 7 Jahre hindurch muss und dass dann alles in einem Augenblick am Ende geschieht. Das ist die Nachentrückungslehre. Ich möchte behaupten, es ist im Grunde keine Entrückung, weil das dann mit der Wiederkunft Jesu und allem praktisch zusammenfällt letztendlich. Auch wenn manche sagen, vielleicht ein paar Stunden vorher, ein paar Minuten vorher. Ja, aber dann ist man praktisch durch die Drangsal komplett durchgegangen, wenn das so ist. Alles in einem Moment. Und dann gibt es noch die Entrückung in der Mitte oder während der Trübsalzeit. Ich behaupte jetzt nicht genau in der Mitte oder da, ja. Aber nach meiner auch beschränkten Erkenntnis, wir wollen barmherzig sein miteinander, ist es so, dass es wohl während der Drangsal ist. Und warum ich das so sehe, möchte ich begründen. Es gibt aber noch die Teilentrückung, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das halte ich nicht für glaubwürdig. Und den Amillenniarismus. Das ist die Lehre, die sehr verbreitet ist, vor allem in den großen Kirchen, dass es überhaupt keine Endzeit gibt. Kein tausendjähriges Reich, keine Entrückung, bei den Liberalen auch keine Wiederkunft. Ja. Aber bei denen, die noch an die Wiederkunft Jesu glauben, da gibt es dann halt nur die Wiederkunft, sonst gar nichts, nichts vorher. Ja. Aber das ist für uns, wenn wir die Bibel ernst nehmen, kein Thema, kein Diskussionsgrund, denke ich. Da brauchen wir gar nicht drauf eingehen, weil das völlig unbiblisch ist. Aber es wird sehr verbreitet, vor allem durch kalvinistische Verlage, möchte ich doch erwähnen an der Stelle. Aber es völlig, das muss dann die ganzen klaren Aussagen umdeuten und relativieren. Und wir sollten die Bibel zunächst immer wörtlich nehmen, so wie es da steht. Ja. Und der Zusammenhang entscheidet dann, ob es ein Bildwort ist oder nicht. Nun, liebe Geschwister, bezüglich der Entrückung muss man sich vor 2 Extremen zunächst einmal hüten. Das eine Extrem lautet: Man könnte den Zeitpunkt der Entrückung genau berechnen und müsste deshalb nicht alle Zeit wachsam sein. Man meint dann zum Beispiel, der Herr kommt erst, wenn dieses oder jenes geschehen sei. Aber das kann deshalb nicht so einfach stimmen, weil der Herr ja sagt, wir sollen alle Zeit wachsam und bereit sein. Wenn man es dann schon genau berechnen könnte, zum Beispiel der Tempel muss jetzt erst stehen, ja, dann müsste ich sagen, dann wären wir vielleicht nicht alle Zeit wachsam. Die andere Ansicht, die ich für genauso verfehlt halte und die leider noch viel mehr verbreitet ist, sagt, dass die Zeit des Antichristen uns gar nicht mehr betreffen würde, weil wir vorher entrückt würden. Durch viele Verlage hat sich diese Literatur der Vorentrückung oder des Prätribulationismus sehr weit verbreitet. Das ist fast schon ein allgemeines Dogma in manchen Kreisen geworden. Deshalb hatten wir auch den Bruder Zimmermanns eingeladen, der das mal grundsätzlich widerlegt hat. Wer den Vortrag nicht gehört hat, das wird ja alles aufgezeichnet. Wir können es auch in Ruhe nachhören. Nach der Lehre dieser Geschwister, die das so sehen, das sind Geschwister, selbstverständlich, aber nach dieser Lehre gelte die Johannes-Offenbarung praktisch nur noch für Israel, nicht mehr für die Gemeinde, insbesondere ab Kapitel 4. Die 24 Ältesten, das sei praktisch die Verkörperung der Gemeinde, die schon im Himmel sei, aber das halte ich, wie schon erwähnt, nicht für haltbar, weil das nur wirklich 24 Personen sind, aber nicht die ganze Gemeinde hier genannt ist. Und heute gehen manche Ausleger noch weiter und teilen die ganze Offenbarung jetzt nur noch Israel zu. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, sehr einflussreiche sogenannte Prophetieausleger, die das jetzt behaupten, obwohl ja die Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien adressiert sind. Auch wenn da die Synagoge vorkommt, aber das heißt nicht, dass es nicht für die Gemeinde gilt. Diese Richtung des sogenannten Ultradispensationalismus behauptet zum Beispiel auch, dass die Bergpredigt nur an Israel gerichtet ist, dass die Ölbergrede nur an Israel gerichtet ist. Im Grunde bleiben nur noch die Paulusbriefe und ein paar andere Briefe übrig für die Gemeinde nach dieser Sicht. Auch in Allversöhnerkreisen ist diese Ansicht verbreitet. Aber ich kann das so nicht sehen. Warum hat Gott uns dann die ganze Bibel geschenkt, wenn das alles nur noch für Israel gelten soll fast? Ja? Das kann nicht sein. Das ist völlig unlogisch und auch biblisch nicht haltbar. Der Schlüssel liegt dagegen darin in Epheser 2, dass der Zaun der Feindschaft abgebrochen ist zwischen den Bekehrten aus den Nationen und aus Israel. Dass es jetzt eine Gemeinde ist, eine Braut Christi, ob es jetzt bekehrte Juden sind oder bekehrte aus den Heiden, Germanen, Russen und so weiter. Ja, wir gehören alle zusammen in unserem Herrn Jesus Christus. Man kann zwar zwischen Israel und Gemeinde noch unterscheiden, aber nicht in alle Ewigkeit trennen, wie es manche machen. Und die Bergpredigt, die gilt uns genauso wie Israel, obwohl Jesus damals natürlich in Israel die erhalten hat, aber wieso sollte die nicht auch für die Deutschen und die Rumänen und so weiter gelten, ja, zum Beispiel. Okay, das nur nebenbei bemerkt. Also ich warne vor diesem sogenannten Ultradispensationalismus, übertriebene Heilszeitalter-Einteilung. Es gibt eine Abfolge in der Heilsgeschichte, ohne Zweifel, aber man kann das übertrieben richtig auseinanderspalten. Und dann wird es gefährlich, wenn der Mensch Gott in ein solches System pressen möchte. Ich warne vor jeder Systematisierung Gottes irgendwie in ein starres System. Ich habe mich immer wieder auch in meinem Glaubensleben immer wieder korrigieren lassen dürfen vom Wort Gottes her. Und diese Offenheit sollten wir uns bewahren. Nun, die Zeit läuft davon, wie üblich. Ich möchte nicht 2 Stunden reden, wie Bruder Uwe heute Mittag, weil es jetzt schon Abend ist. Aber es war sehr gut, Uwe. Vielen Dank. Ist wirklich nicht lang geworden. Nun, warum ich persönlich eher zur Mittelentrückung tendiere. Und das bezieht sich auch sehr auf Offenbarung 11, die letzte Posaune. Zunächst aber einmal eine Stelle, es wurde auch schon heute mal gelesen, 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 4. Da steht es an sich ganz klar drin, dass die Vorentrückung nicht stimmen kann. Ganz klare Aussage, wo sogar gewarnt wird vor dieser Lehre, prophetisch gewarnt wird. Wenn man das mal unbefangen liest, unbefangen, ohne alle Kommentare, die ihr kennt und schon mal was da gehört habt. Lest einmal selber. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 4, da steht, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, das ist jetzt allgemein die Wiederkunft, aber dann wird es doch konkreter. Und jetzt kommt's. Und unserer Vereinigung mit ihm. Was ist das, unsere Vereinigung mit ihm? Das kann nur die Entrückung sein. Ja, da werden wir vereinigt mit ihm. Deshalb wird so deutlich gesagt. Und jetzt wird gesagt, so bitten wir euch, liebe Brüder, das sind auch die Schwestern natürlich gemeint, dass ihr euch in euren Sinnen nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor, und das kann nur heißen, vor unserer Vereinigung mit ihm, alles das ist ja in einem gefasst, zuvor muss der Abfall kommen, das ist der Glaubensabfall gemeint, ja, der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wer ist das? Der Antichrist. Das heißt doch mit klaren Worten, bevor wir mit dem Herrn vereinigt werden, muss erst der Antichrist auftreten, falls wir nicht vorher sterben. Das ist natürlich, können heute Nacht schon mit dem Herrn vereinigt werden, aber für die, die nur verwandelt werden, die erleben dann noch vorher den Anfang, die Anfangszeit des Antichristen, so wie die Anfangszeit Hitlers. Und dann, wo Hitler dann in der Mitte etwa seiner Zeit, ja, nach 6 Jahren, das waren 2x6 Jahre, das sogenannte dritte oder tausendjährige Reich Hitlers, da praktisch in der Mitte ungefähr würde dann die Gemeinde hinweggenommen, bevor die ganz schrecklichen Zornschalen, so wie im Zweiten Weltkrieg, dann über die Welt ergehen. Im Vergleich gesprochen. Also der Antichrist muss zuerst offenbart werden und dann wird die Gemeinde hinweggenommen. Und dann das Aufhaltende oder der Aufhaltende im gleichen Kapitel. Das muss nicht unbedingt der Heilige Geist in der Gemeinde sein, die weggetan wird, sondern es kann auch die Ordnungsmacht sein. Das heißt, dass dann der Mensch der Gesetzlosigkeit auftritt und die Ordnungsmacht wird weggetan. Oder es gibt auch Engelmächte, die gewisse Dinge zurückhalten. So auch beim Propheten Daniel erwähnt, Michael, der Mächte festhält oder loslässt. Da gibt es ganz verschiedene Deutungen. Aber selbst wenn es der Heilige Geist in der Gemeinde sein sollte, spricht das nicht gegen die Entrückung während der Trübsal. Denn die Gemeinde, der Heilige Geist kann dann auch weggetan werden, wenn die Drangsal schon angefangen hat. Und dann wird sie herausgenommen. Ja? Das würde nur gegen die Entrückung am Ende sprechen, aber nicht während der Trübsal. Ja, und dann wird immer wieder gesagt, dass die Entrückung geschieht beim Klang der Posaune. 1. Thessalonicher 4, die bekannte Stelle, Vers 16 und 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also wann? Dann, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen. Und was steht jetzt in Offenbarung 11? Genau das steht da, bei der siebten Posaune. Ich kann es zumindest nicht anders verstehen, wenn es heißt, der siebte Engel posaunte. Und jetzt kommt an sich die Stelle, die ganz deutlich sagt, wann die Entrückung ist. Es gibt eine Stelle, die einen Zeitpunkt nennt in der Bibel, die an sich alle Diskussionen beenden müsste. Die steht aber nicht in der Offenbarung. Und das war für mich eine Schlüsselerkenntnis. Wo steht die? 1. Korinther 15, 51 und 52. Da steht zwar kein genaues Jahr oder Datum, aber die Zeit steht, die Erkennungszeichen sind da genannt. Da steht, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Der Begriff Geheimnis kommt immer wieder im Zusammenhang mit Entrückung vor übrigens, auch an den anderen Stellen, auch in Offenbarung. Ein Signalwort. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Entrückung, verwandelt. Ja, ganz klar. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und jetzt ist die Diskussion natürlich, was ist das für eine Posaune? Ja, jetzt muss natürlich alles getan werden, um diese letzte Posaune auf keinen Fall im Zusammenhang mit der siebten Posaune zu sehen. Bei den Geschwistern, ja, die die Vorentrückung vertreten oder so gern so sehen möchten als Wunsch, dass man nicht hineinkommt. Und ich wünsche mir das auch, ja, aber ich kann nicht über die Schrift hinausgehen. Ihr versteht mich richtig, hoffe ich. Wenn es anders wäre, würde ich mich freuen. Aber es gab immer Leidenszeiten und unsere Vorfahren wurden auch nicht einfach davor völlig bewahrt oder überhaupt davor bewahrt. Zur Zeit der letzten, es wird zum Beispiel behauptet, es würde sich einfach um ein Schofarhorn des alten Bundes handeln, wie etwa bei der Lagerung des Volkes Israel am Berg Sinai. Aber hier steht die letzte Posaune, es muss eine bestimmte Posaune sein. Ja, und wenn es heißt letzte, müssen ja noch andere Posaunen sein. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Das ist die letzte, danach kommt keine mehr. Das ist wirklich die allerletzte. Danach kommen nur noch die Zornschalen. Versteht ihr? Wenn die Bibel von der letzten Posaune spricht, muss es auch die letzte sein. Danach kommen nur noch Zornschalen. Der christliche Autor, ich nenne es einen Namen hier mal, doch Norbert Lied, hat einen Artikel geschrieben, die letzte Posaune sei die dritte Posaune im römischen Heer, die zum Aufbruch blase. Sicherlich eine interessante Beobachtung, aber wir müssen doch Bibel mit Bibel begründen. Ja, wo steht in der Bibel, dass eine Heeresposaune der Römer hier irgendwas mit der letzten Posaune zu tun haben? Ich denke manchmal so an den Haaren herbeigezogen, Entschuldigung. Und dann wird sogar argumentiert, auch aus dieser Richtung von Autoren, dass gesagt wird, und das hat mich besonders erschüttert, weil das, ich habe selber Theologie studiert und ich weiß, was Bibelkritik ist. Da wird gesagt, ja, die Johannes-Offenbarung, die ist erst nach 90 geschrieben worden. Aber Paulus, der erste Korintherbrief, der sei so 55 rum entstanden. Und Paulus konnte ja noch nichts wissen, als er von der letzten Posaune geschrieben hat, von diesem Zeitpunkt, dieser, oder Zeitangabe, konnte er ja noch nichts wissen, von den 7 Posaunen, die in der Johannes-Offenbarung stehen würden. So wird argumentiert. Ich habe das selber gelesen, auch in einer solchen Zeitschrift. Was sagt ihr dazu? Konnte dann der König David 1000 Jahre vor Christi Kreuzigung von der Kreuzigung wissen? Ja oder nein?
Nein.
Nein, aber Gott hat es gewusst und hat in Psalm 22 Davids ganz genau beschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie haben meine Kleider zerteilt. Ich sage es auswendig, ja. Ihr wisst, die Hände durchbohrt. Das steht alles schon 1000 Jahre vorher im Psalm 22. Und gerade Werke, die die Prophetie so groß auf ihre Fahnen geschrieben haben, kommen jetzt hier mit fromm klingender Bibelkritik. Ich kann sowas nicht verstehen. Aber so ist es, liebe Geschwister, wenn man ein System hat und man muss dann alles in ein System pressen. Das wird dann, ja, ich will jetzt keinen Begriff hier sagen. Ja. Entweder gibt es Prophetie oder es gibt keine Prophetie. Wenn man schon an die Prophetie glaubt, sollte man wirklich auf allen Gebieten an die Prophetie glauben. Auch daran, dass Gott sowohl dem Apostel Paulus als auch dem Apostel Johannes das Gleiche über 40 Jahre Unterschied inspiriert hat. Das ist für mich gar keine Frage, weil die Bibel eine Einheit ist, nicht nur über 40 Jahre, sondern über mehr als 1500 Jahre. Und es ist in einem Guss und sowas kann nur der Heilige Geist machen. Kein Mensch hätte diesen wunderbaren harmonischen Organismus der Heiligen Schrift verfassen können. Es sind über 66 Autoren über 1500 Jahre und von der Verheißung zur Erfüllung ein einziger roter Faden. Das ist ein wunderbarer Gottesbeweis übrigens, die erfüllten Prophezeiungen. Ja, ich komme langsam zum Ende. Also, es gibt noch eine ganz wichtige Stelle, die auch für die Entrückung während der Trübsal spricht. Es gibt noch mehr Stellen, aber eine möchte ich noch zitieren, was unser Herr Jesus selber direkt gesagt hat in seiner Endzeitrede. Und das ist die Stelle, wo ich an sich, bevor ich das mit der Posaune entdeckt hatte, ich habe ja die ganze Offenbarung auslegen dürfen mit Gottes Hilfe, und da ist mir das mit der Posaune deutlich geworden. Ja, und vorher aber war mir schon aufgefallen, was in Matthäus 24 steht, Vers 21 und 22. Da sagt der Heiland selber in der Endzeitrede, ja, denn dann, ganz am Ende, wird eine große Drangsal sein, bezieht sich also auf die große Trübsal, die 70. Jahrwoche nach Daniel 9. Eine große Drangsal, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Das ist also wirklich die letzte Drangsal. Kann nur identifiziert werden mit dieser Jahrwoche. Und über diese heißt es jetzt: Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Ja, was heißt es, Tage verkürzt? Heißt es, dass die Nacht dann länger ist, oder was? Denkt nicht, das ist insofern bildlich, dass hier ein Ausdruck steht, dass einfach der Zeitraum der Bedrängnis für die Gläubigen verkürzt wird. Diese Bedrängnistage, dieser Zeitraum, der wird verkürzt. Und das spricht für mich auch, ich will das jetzt niemand überstülpen, ja, aber einfach mal zum Nachdenken mitgeben, spricht für mich für die Entrückung während der Drangsal. Nicht vorher, nicht nachher. Wenn die Entrückung vorher wäre, dann müsste es heißen, werden jene Tage der Drangsal weggenommen. Die werden weggenommen, gestrichen, nicht nur verkürzt. Und wenn es am Ende der Drangsal wäre, also die Nachentrückung, dann müsste es heißen, und wenn jene Tage nicht bis zum Ende durchgehalten würden, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber es heißt, sie werden verkürzt. Ja. Und das hat mich überzeugt, dass es an sich nur während sein kann, dass wir noch ein Stück weit hinein müssen. Und dann, wenn es ganz schlimm wird, wenn doch diese Zornschalen mit der totalen Zerstörung kommen, dass dann der Herr seine Gemeinde herausnimmt an diesem Punkt. Und zwar im Zusammenhang mit den zwei Zeugen. Deshalb habe ich das, vor 3 Tagen war es jetzt schon wieder, zuerst ausgelegt. Ja, die zwei Zeugen der Endzeit. Am Mittwochabend war diese Botschaft. Und dann wird ja, eine Stelle möchte ich noch beleuchten, immer wieder angeführt, Offenbarung 3, Vers 10, das Sendschreiben an Philadelphia ist es. Ja, Und da steht: Weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Und wie heißt es jetzt im Griechischen? Ek tes horas tu peirasmo. Heraus aus der Stunde der Versuchung. Steht wörtlich. Ek heißt ja ex, heraus, weiß man sogar im Deutschen, ne, was ex ist. Heraus. Da steht nicht vorher oder nachher, sondern steht heraus, aus. Es wird immer wieder angeführt, bewahren vor der Stunde der Versuchung, wird so schnell daher gesagt. Dabei stehen die wirklich da heraus aus, wenn man es ganz genau nimmt. Und was wird da auch rumgekünstelt, um das umzudeuten? Ja, das heißt aber trotzdem vor. Und also mich hat das nicht überzeugt, diese Umdeuterei von klaren Begriffen. Da wurden dicke Bücher geschrieben, wenn die Posaune erschallt und wie sie alle heißen. Ich habe das komplett durchgelesen, 700 Seiten, von lauter Professoren, die hier die Vorentrückung verteidigen. Ja, ich habe selber Vorlesungen gehalten über Eschatologie in früheren Jahren. Habe ich das auch studiert. Und ich habe früher nie davon gehört gehabt. Ja, im staatlichen Theologiestudium hört man nichts von Entrückung an der kritischen Hochschule in Tübingen, wo ich war. Das habe ich erst später im Pietismus überhaupt kennengelernt alles. Hier im württembergischen Pietismus in Tübingen. Aber dann habe ich, als ich dann später Dozent war in Gießen, mich ausführlich mit dieser Frage beschäftigt, auch um der Studenten willen, und habe diese Literatur gelesen, bin da ganz naiv und unbefangen rangegangen und habe dann doch gedacht, Mensch, da werden aber Argumente gebracht, die sind ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. Das hat mich nicht überzeugt. Mein persönliches Zeugnis darüber, es hat mich einfach nicht überzeugt. Und wenn ich die Bibel so ganz einfach und kindlich lese, dann steht doch da heraus aus der Stunde der Versuchung. Was heißt dann immer vorher? Und ja, versteht ihr, wenn man so herangeht an das Wort? Wie wenn man es noch nie gelesen hätte, noch keinen Kommentar gelesen, ganz naiv und einfach, dann kann man an sich nur zu solchen Erkenntnissen kommen. Ich lasse mich gern korrigieren, liebe Geschwister, wenn jetzt jemand kommt, aber da steht ganz klar, es ist vorher, und ja, dann würde ich sagen, Halleluja, wunderbar. Aber diese Stellen, die ich jetzt genannt habe, sprechen nicht für diese Sicht. Ja, für manchen war das jetzt vielleicht neu, für manchen vielleicht auch eine Zumutung, weil man es ja immer anders gehört hat. Aber bitte betet drüber, lest die Stellen nochmal, vor allem auch 2. Thessalonicher 2, ja, wo die Verwandlung ist, nicht bevor der Mensch der Sünde auftritt, und andere Stellen. Nun steht da noch ein letzter Vers, ein wunderbarer Vers in Kapitel 11 der Offenbarung an Johannes. Den möchten wir zum Schluss noch kurz betrachten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner, ein Erdbeben und ein schwerer Hagel. Ja, die Bundeslade wird geöffnet, die Gemeinde geht zum Herrn, sie bekommt ihren Lohn, aber auf Erden werden jetzt die Gerichte noch gesteigert. Blitze, Stimmen, Donner. Es spielt ja immer auf zwei Ebenen, die Offenbarung, ja, im Himmel und auf Erden. Es wird immer ganz klar unterschieden. Und die Gemeinde geht nun hinauf, und unten werden die Zornschalen ausgegossen. Ich denke übrigens nicht, dass die irdische Bundeslade da jetzt im Himmel ist, denn die Bundeslade ist ja nur ein Abbild des himmlischen Heiligtums und nicht umgekehrt. Ja, das will ich auch erwähnen. Als Mose den Auftrag bekommt, die Bundeslade zu errichten, dann ist es immer das Vorbild im Himmel und das Abbild auf Erden und nicht umgekehrt. Das wollen wir auch nicht vergessen. Die Bundeslade ist ja auch nicht mehr auffindbar, ist ja praktisch verschwunden. Und der Herr wohnt ja jetzt in unseren Herzen, in unserer Gemeinde. Wir brauchen hier keinen irdischen Tempel jetzt in der Gemeindezeit, im tausendjährigen Reich. Das ist ein Geheimnis, was im Propheten Hesekiel steht, wird wohl wieder ein Tempel stehen, denn diese Maße dieses Tempels hat es noch nie gegeben, der dort beschrieben ist, wo auch Gedächtnisopfer sein werden, keine Sühneopfer im Sinne, dass wir eine neue Sühnung bräuchten, aber zum Gedächtnis an die Sühnung durch Jesus. Eine schwierige Stelle, ja, aber so viel möchte ich dazu sagen. Aber hier die Bundeslade im Himmel, die Lade Gottes, wurde sichtbar. Das Geheimnis ist vollendet. Das Allerheiligste wird sichtbar. Und wir treten dann, wenn wir da dabei sein dürfen, in das Heiligtum Gottes ein, im Ganzen seiner Gemeinschaft. Wir werden ihn sehen, der auf dem Thron sitzt. Und wer sitzt zur Rechten Gottes des Vaters? Das Lamm. Und da außen herum die sieben Geister Gottes. Es ist siebenfache Entfaltung des Heiligen Geistes, wie es auch im Propheten Jesaja beschrieben ist. So wird ja dieser, wie soll ich es nennen, diese Herrschaft Gottes beschrieben in der Offenbarung mit wunderbaren Worten. Wie dürfen wir uns freuen, wenn wir einmal beim Herrn sein würden? Und ich wünsche mir so sehr, dass auch diese Endzeitkonferenz dazu gedient hat, unseren Glauben zu stärken, uns wachsam zu machen, dass wir nicht durch die Wirren der Endzeit abgeführt werden vom schmalen Weg, sondern dass wir bis zum Ende dem Herrn treu bleiben dürfen. Er möge uns dazu Gnade schenken. Amen.
Amen.
Ich möchte bitten, dass er nochmal aufsteht, dass wir beten. Lieber Herr, wir waren jetzt einige Tage zusammen, haben viel gehört aus deinem Wort und danken dir für alles, was du geschenkt hast durch deine Boten. Wir bitten dir auch für die, die krank sind, auch Bruder Karl Hermann, der jetzt nicht in unserer Mitte ist, richte auch ihn auf, stärke ihn auf seine liebe Beate und du kannst ihn auch wieder heilen, wenn es dein Wille ist, dass er bald wieder den Dienst tun kann. Segne auch jeden, der hier ist von uns. Wir haben jetzt viel mitgenommen, schenke uns Kraft auch im Alltag es umzusetzen, in unserem Glaubensleben und auch ein Licht zu sein für unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familien. Herr, sei weiterhin bei uns. Behüte uns auch in dieser Nacht. Wir loben und preisen dich. Amen.
Amen.
Jetzt kommt Schofarhorn. Bruder Thomas Ebert wird das jetzt blasen. Ihr kennt ihn sicherlich aus der Zeitschrift Der Schmale Weg, Seite 2, rechts oben.
Vielleicht noch eine Schaukel.